RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Genderstern, Doppelpunkt und Unterstrich. Die geschlechtergerechte Sprache kennt viele Formen und Sonderzeichen und sie sorgt für erhitzte Gemüter. Sprachliche Selbstverständlichkeiten, die stehen auf dem Prüfstand und die Angst, bloß nichts Falsches zu sagen, die kennen nicht nur Ältere. Von Zerstörung der deutschen Sprache ist die Rede, von Gender-Gaga und von Sprachzensur. Die sprachlichen Veränderungen, die sind ein riesengroßer Zankapfel, vor allem, aber längst nicht nur im konservativen und rechtspopulistischen Lager. Wie ist Gendersprache zu bewerten? Schafft sie Gleichberechtigung? Verändert sie die Gesellschaft oder reagiert sie nur auf gesellschaftliche Veränderungen? Und wenn wir so eine geschlechtergerechte Sprache brauchen, was ist praktikabel und weitgehend akzeptabel? Das sind so Fragen, die wir heute klären oder ich sag mal besser diskutieren wollen. Ich bin Susanne Utsch und würde Ihnen jetzt gerne meine Gäste vorstellen, aber da geht's ja schon los, Frau Kunkel-Razum. Gäste. Ist das richtige Wort? Denn wir sitzen hier in einer Runde von lauter couragierten Frauen.
Ja, Sie spielen Sie natürlich Gästinnen auf die Gästin-Form an, das ist ganz klar. Und dafür hat ja, ich sag mal, sehr salopp Duden viel Haue bekommen, weil die Meldung verbreitet wurde, Duden hätte neu das Wort Gästin aufgenommen. Das war übrigens sowas wie Fake News, also das stimmte gar nicht, dass wir das neu aufgenommen haben. Das ist ein ganz altes Wort, das steht schon im Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Natürlich haben wir nicht alle Wörter der Grimms jetzt auch noch aktuell im Duden, aber Gästin haben wir tatsächlich schon vor über 10 Jahren wieder in den Duden aufgenommen.
Ich bleibe vielleicht mal bei Gäste, weil das mein Sprachgebrauch ist. Aber darüber werden wir ja nachher sprechen. Promovierte Germanistin Katrin Kunkel-Razum, Sie sind nämlich für solche Fragen genau die Richtige, sind seit 2016 Chefredakteurin des Dudens. Das heißt, Sie leiten die Wörterbucharbeit der Duden-Redaktion. Also spätestens seit der Schule ist für mich ja der Duden sozusagen die Sprachinstanz. Und das Interessante oder auch vielleicht Beunruhigende ist, dass dieser Gralshüter in einem Fegefeuer steht, dass ein Debattensturm um den Duden entbrannt ist und kreist. Wie ist das gekommen, Frau Kunkel-Razum?
Ja, der Auslöser ist eine Änderung gewesen, die wir auf Duden Online vorgenommen haben. Also zunächst mal gar nicht in den Printwerken, sondern wirklich in unserem großen Online-Wörterbuch. Und zwar haben wir die Definition bei Personenbezeichnungen geändert. Vorher war es so, dass bei der weiblichen Form, nehmen wir die Ärztin oder die Lehrerin, das ist egal, immer nur stand weibliche Form zu Arzt oder zu Lehrer. Dafür haben wir relativ viel Kritik bekommen, einmal aus rein technischen Gründen, weil man eben nochmal klicken muss, wenn man beispielsweise die Bedeutungserklärung oder weitere Erklärung zu dem Wort sehen möchte, aber vor allem eben auch inhaltlich, weil Frauen hier eben nicht gleichberechtigt behandelt werden im Wörterbuch, denn die Definition, Beispiele etc., das stand alles nur bei der maskulinen Form. Deshalb haben wir gesagt, wir bauen die Einträge zu den femininen Formen aus und es sind immerhin 12.000, also um einmal die Größenordnung klar zu machen. Und da steht dann nun jetzt Ärztin, weibliche Person, die Medizin studiert hat, eine Approbation hat und Menschen medizinisch behandelt oder so ähnlich. In der Folge haben wir aber auch die Definition bei der maskulinen Form geändert. Denn bei Arzt oder bei Lehrer stand bis dato jemand der, also das setze ich jetzt in Anführungszeichen, Sie können das nicht sehen, geschlechtsneutral formuliert. Und wir haben verändert zu männliche Person, die Medizin studiert hat und so weiter und so weiter. Und genau das hat den riesen Trubel um Duden ausgelöst, weil man uns eben damit vorgeworfen hat, wir würden das sogenannte generische Maskulinum abschaffen. Und das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Das generische Maskulinum ist die Verwendung. So setzen wir es auch ab. Wir halten es eben nicht für die Bedeutung, sondern für eine spezifische Verwendung der maskulinen Form für alle Menschen. Also ich habe alle meine Freunde gestern Abend getroffen und natürlich waren, gehen wir mal davon aus, auch Freundinnen dabei. Und wenn man dann nur Freunde sagt, dann ist das das, was wir als generisches Maskulinum bezeichnen. Das war der Auslöser.
Das hat also eine enorme Empörung hervorgerufen und vielleicht können wir uns das als ein Beispiel merken und gleich ein bisschen vertiefen. Herzlich begrüßen möchte ich als Zweite in unserer Runde Katharina Rabe. Sie sind, das habe ich jetzt erst bei der Vorbereitung gelernt, obwohl wir uns schon oft gesprochen haben, gelernte Violinistin und haben dann aber zur Wortvirtuosin gewechselt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Sie sind seit über 20 Jahren beim Surkamp Verlag Lektorin und bauen da ein sehr beachtliches Osteuropa-Programm aus, sind dafür zuständig. Und Sie haben vor einem Jahr das Buch der belarussischen Philosophin Olga Sparaga verlegt. Revolution hat ein weibliches Gesicht. Es war gegendert, also geschlechtergerecht geschrieben. Und im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, dass Sie das für ein sehr schwieriges Unterfangen gehalten haben. Warum?
Die Autorin gendert im Russischen, was sehr ungewöhnlich ist. Sie ist eine bekennende Feministin. Sie versucht, ihre Exil-Präsidentschaftsanwärterin Svetlana Tichanowskaja in Gender Studies zu unterweisen, was sie in Minsk unter anderem unterrichtet. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, dass die deutsche Ausgabe das Gendern nachmachen sollte. Und da ich es gewohnt bin, in meinen Büchern eigentlich für Gerechtigkeit im Textumfang zu sorgen, also ganz primitiv gesagt, männliche und weibliche Bezeichnungen gleichberechtigt zu verwenden, aber nicht eigens auszuzeichnen, dachte ich, das genügt vielleicht. Und dann sah es aber so aus wie alle Bücher. Und dann habe ich mal angefangen, mit dem bei uns im Verlag sich langsam durchsetzenden Binnendoppelpunkt zu arbeiten und habe gesehen, dass die ganze Geschichte völlig unlesbar wurde, weil man ständig auf etwas aufmerksam gemacht wurde, was es in diesem Kontext, über den Olga Sparaga schrieb, PräsidentInnenwahl, so etwas gibt es dort nicht, TerroristInnen, es gibt keine TerroristInnen in Belarus. Aber es gab natürlich in den großen Protesten im August 2020 LGBTQIA+-Aktivistinnen. Und denen wollte ich sozusagen Gerechtigkeit widerfahren lassen, sprachlich. Also habe ich mich dagegen entschieden, das ganze Ding durchzugendern mit dem Binnendoppelpunkt. Sternchen kam sowieso nicht in Frage. Und dann habe ich gesehen, es wird absurd. Und man stolpert die ganze Zeit über Bezeichnungen, die für den Kontext nicht wichtig sind. Mir war wichtig, mit diesem Buch etwas rüberzubringen. Oder der Autorin war es wichtig, die Motive, die Aufregung, die Tragödie, das, was sie wollten, was daraus geworden ist, rüberzubringen. Und ich wollte das nicht durch irgendwelche Implantate in den Wörtern behindern. Aber ich habe es dann doch gemacht an genau 18 Stellen, worüber ich mich heute ärgere, aber ich habe es gemacht. Und zwar überall dort, wo von TeilnehmerInnen die Rede war, die an diesen LGBT-Protesten teilgenommen haben. Das schien mir einleuchtend zu sein. Aber wenn ich jetzt sage, heute würde ich es nicht mehr machen, dann hängt es natürlich mit dieser halbherzigen Entscheidung meinerseits zusammen und auch damit, dass ich ein anderes Verständnis von Sprache habe als diejenigen, die diese Gendermarkierung in den Personenreferenzen befürworten.
Sie haben das Gefühl, dass diese Markierung, die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache im Text von dem eigentlichen Kontext ablenkt, weil man zu stark auf der Markierung hängt und mit dem Auge quasi abgelenkt wird. Als Dritte in unserer Runde freue ich mich wirklich sehr, Katrin Gottschalk, dass Sie uns hier bereichern. Kulturwissenschaftlerin sind Sie. Sie haben lange das feministische Missy Magazine geleitet. Und seit knapp 5 Jahren schon sind Sie jetzt stellvertretende Chefredakteurin bei der Taz. Es war eine tolle Karriere. Glückwunsch. Herzlich willkommen. Sie sind ja ein Dreierteam da an der Taz-Spitze. Und Sie, Frau Gottschalk, die stehen, glaube ich, zitiere das mal, für internetaffinen, feministischen und diversen Journalismus. Warum ist das so wichtig zu gendern?
Für mich als Journalistin ist es wichtig, weil ich ja versuchen möchte, irgendwas abzubilden, ne? Und wenn man sich sozusagen mit Sprache beschäftigt und ich weiß, ich kenne die Forschung, dass zum Beispiel, wenn Leute das Wort Wissenschaftler lesen, dann eben keine Frau, sage ich mal, vom inneren Auge sehen. Oder das Beispiel, was dieses alte Luise Pusch-Beispiel ist.
Luise Pusch müssen wir vielleicht noch mal ganz
genau,
kurz einführen.
Genau, feministische Linguistin, Sprachwissenschaftlerin.
In den 80er Jahren?
Schon in den 70ern quasi darauf hingewiesen hat, wenn ich einen Chor von 100 Personen habe, da sind 99 Frauen und ein Mann, sind das alles Sänger. Und genau so funktioniert ja dieses generische Maskulinum, dass wir uns dann eben nicht 99 Frauen vorstellen. Und wenn ich jetzt Artikel schreibe, möchte ich natürlich dass sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die ich auch mit meine. Und ich möchte natürlich diejenigen mit meinen, die auch ein weibliches Geschlecht haben und auch diejenigen, die weder männlich noch weiblich sich identifizieren. Und das führt aber auch natürlich total zu Problemen, weil wenn man über so eine unbekannte Masse schreibt, ja, dann benutze ich zum Beispiel das Gender-Sternchen, weil ich weiß nicht, in der Gruppe von 50 Personen, wer identifiziert sich hier wie. Aber wenn ich zum Beispiel im gleichen Text über KollegInnen schreibe, da fängt schon an, da weiß ich das ja zum Teil. Und da könnte ich ja eigentlich auch das Binnen-I benutzen. Also sozusagen, ich finde es auch ganz spannend, so mit sich selbst im Konflikt zu sein, wann benutze ich eigentlich welche Form des Genderns, weil die Formen unterschiedliche Dinge meinen. Und manche finden das anstrengend, für mich ist es total anregend, weil mich diese Frage, wann gender ich jetzt wie, wen meine ich eigentlich, da beginnen so Prozesse im Kopf, die auch damit zu tun haben, wen stelle ich mir eigentlich vor, ne? Da kann man, also wenn man das weiterdenkt, ist dann auch so, stelle ich mir nur weiße Personen vor oder stelle ich mir vielleicht auch Personen of Color vor, stelle ich mir nur Personen vor, die keine Gehbehinderung haben oder so. Und also sozusagen dieses, wer ist eigentlich dieses Alle, was wir meinen, wenn wir zum Beispiel Passagiere sagen. Und das finde ich einfach ganz interessant. Und ich finde es wichtig, sich als Journalistin mit Sprache zu beschäftigen. Ja.
Merken Sie da auch so eine langsame Veränderung? Also, dass man vielleicht vor 2 Jahren noch ganz anders geschrieben hat oder auch über Gelesenes geurteilt hat und sich da jetzt auch langsam so Dinge einschleifen und so ein bisschen normaler werden? Frau Rabe guckt sehr kritisch, aber ich beobachte das bei mir, dass ich tatsächlich da ein bisschen mich verändere und auch merke, ich reagiere auf das, was jetzt immer üblicher wird, ja, in Zeitungen, im ZDF wird das Gender-Sternchen gesprochen. Wie beobachten Sie das bei sich, Frau Gottschalk?
Also beobachte ich genauso. Also als ich bei Missy aufgehört habe, da hatten wir schon das Gender-Sternchen benutzt. Das war noch ganz ungewöhnlich auf eine Art. Ja, da waren wir sozusagen so dieses interessante feministische Magazin, die da den Gender-Stern benutzen. Und auch in der Taz war es noch gar nicht so verbreitet. Also gab es natürlich schon, aber auch da erst in den letzten Jahren fingen immer mehr Leute an, das Gender-Sternchen zu benutzen, den Unterstrich und irgendwann, das war ja erst vor 2 Jahren oder so, dass der Doppelpunkt dann kam, den viele irgendwie dann passend fanden. Und bei uns in der Taz ist es so, dass wir uns als AutorInnen-Zeitung verstehen. Das heißt, für uns haben die Schreibenden eine ganz schon autonome Stimme. Da müssten schlimme Sachen in einem Text stehen. Also da müsste irgendwer verleumdet werden oder was weiß ich, dass wir da in den Text eingreifen. Also man kann sozusagen schreiben, wie man das als Journalist, Journalistin für richtig hält. Und genauso ist es auch mit der Frage, welche Sprache verwende ich? Und dadurch sieht man in der Taz auch diese ganze Breite an Möglichkeiten, wie man es machen kann. Von gar nicht bis zu, ich weiß nicht, was das Krasseste ist. Das X habe ich auch schon mal gelesen.
Aber das ist natürlich interessant fürs Archiv. Dann wird man da ablesen können im Jahr 2001, was war der Stand der Debatte. Lassen Sie uns kurz mit diesen Dingen auch noch so ein bisschen warten, denn wie in Ihren Institutionen mit diesem Phänomen umgegangen wird, das würde ich gleich noch mal so ein bisschen vertiefen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob alle unsere Hörerinnen und HörerInnen wissen, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Und darum, glaube ich, sollte man noch mal an so ein paar Beispielen deutlich machen, was eigentlich mit geschlechtergerechter Sprache gemeint ist. Und viel Aufregung erzeugt ja dieser sogenannte Gender-Stern, das Gender-Sternchen, das haben Sie gerade auch schon erwähnt. Das ist also, um das noch mal ganz deutlich zu sagen, ein kleiner Stern, der wird an die maskuline Form eines Wortes gehängt. Dann kommt also der Stern. Und dann die weibliche Endung in oder in. Zum Beispiel eben AutorInnen, ZuhörerInnen, SchülerInnen. Und diese Pause, die ist auch bekannt als Glottisschlag, die ist eben der Stern oder Sie haben es ja eben schon gesagt, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich. Und Sie haben eben schon kurz erwähnt, Frau Gottschalk, wofür diese Pause steht. Aber vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen deutlicher machen. Frau Kunkel-Razum, würden Sie uns das nochmal kurz ein bisschen erklären? Wer ist damit gemeint?
Also ich fasse das immer ganz kurz und knapp zusammen. Welches Zeichen auch immer, Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt, heißt eigentlich alle. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Tatsächlich. Und so kann man die Bedeutung zusammenfassen. Es steht für die ganze große Gemeinschaft aller Menschen, die diesen Text dann eben lesen, hören oder wie auch immer.
Frau Rabe, wie geht es Ihnen, wenn Sie haben eben gesagt, der Stern kam überhaupt nicht in Frage. Das habe ich noch im Ohr.
Ich würde Frau Kunkel-Razum widersprechen. Ich glaube nicht, dass damit alle gemeint sind, sondern das Sternchen hat sich entwickelt aus der Diskussion um Menschen, die weder männlich noch weiblich sind und die auch sonst in verschiedenen Eigenschaften, zum Beispiel in ihrer sexuellen Orientierung oder Wahl, sich nicht berücksichtigt fühlen. Und da setze ich an mit dem Nachdenken darüber, was das eigentlich für eine Vorstellung von Sprache impliziert, wenn man meint, dass ein Sternchen eine Identität abbildet oder alle repräsentiert. Meine Auffassung von Sprache ist vollkommen anders. Ein Zeichen wird verwendet und wird in einem bestimmten Gebrauch dann seine Bedeutung gewinnen, aber es bedeutet an und für sich nichts, sondern um uns zu verstehen, um uns aufeinander zu beziehen, um einander ernst zu nehmen, miteinander zu streiten, brauchen wir eine Sprache, die in Sätzen funktioniert und nicht in einzelnen Wörtern. Und auch wie ich Menschen anspreche, in Sätzen mit ihren Namen, trägt zur Verständigung bei, aber nicht diese Bezeichnung, das typografische Zeichen, das in ein Wort eingefügt wird. Bei der Frage, warum das geschieht, und ich finde es ausgesprochen interessant, dass es geschieht, und wie es diskutiert wird, habe ich mich gefragt, ob wir vielleicht im Moment die Herausbildung einer anderen Kultur, eines anderen Verständnisses von Sprache beobachten. Und ich beispielsweise, ich bin Lektorin, das heißt, ich habe mit Büchern zu tun, ich habe mit Autorinnen, mit Übersetzern zu tun. Ich rede jeden Tag darüber, wie drücken wir etwas am besten aus? Wie bringen wir die Sachen rüber, die wir meinen? Wie fügt sich ein Text so, dass tatsächlich alle etwas damit anfangen können. Und alle sind tatsächlich die Leser und die Hörer. Und die Wörter haben natürlich einen Hallraum von Geschichte. Die kommen ja nicht irgendwo her. Und ich habe den Eindruck, erstens, die Leute, die 30 Jahre jünger sind als ich, gendern alle. Und zweitens sind das diejenigen, die mit den digitalen Medien aufgewachsen sind. Und wenn ich Twitter lese oder Facebook oder wie auch immer, da begegne ich diesem Sternchen. Ich finde das dann auch praktisch, weil ich weiß, diejenigen, die das benutzen, beziehen sich auf eine ganz bestimmte Peer Group und meinen eben tatsächlich alle. Aber ich habe ein hochinteressantes Gespräch mit einer Spitzendiplomatin geführt. Ich habe sie ausgefragt. Sie war für die internationale Gemeinschaft für das Aushandeln von Waffenstillstandsabkommen beauftragt. Wenn die angefangen hätte, jetzt alle Gruppen, die dort am Tisch saßen, mit der jeweils ihnen angemessenen, von ihnen gewünschten Identitätsbezeichnung anzusprechen, dann wäre es nie zu einem Vertrag gekommen. Die Herausforderung war, eine gemeinsame Basis zu finden, eine Sprache zu finden, in der sich alle wiedererkennen, so unterschiedlich wie sie auch sind. Und ich halte das für eine zentrale Aufgabe. Es ist spannend, der Prozess, in dem wir da gerade sind. Ich glaube, dass da sehr viele Dinge gleichzeitig ablaufen. Es ist ein großes Aushandeln, aber ich selber werde keine Gendermarkierung mehr benutzen in meinen Texten.
Ja, Frau Kunkel-Razum, da müssen Sie natürlich drauf antworten.
Nein, ich wollte eigentlich das Ganze nur noch mal ein bisschen weitermachen, weil ich glaube, wir widersprechen uns übrigens gar nicht so sehr, sondern die drei Zeichen, über die wir normalerweise sprechen, oder vier Zeichen, also Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich, vielleicht auch noch das Binnen-I, also das große I im Wortinnern, das ja eigentlich das älteste dieser Zeichen ist, das ist eine Verkürzung der ganzen Problematik sozusagen, denn natürlich, ich stimme Ihnen da völlig zu, Frau Raabe, gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten. Und das sagen wir zum Beispiel auch als Duden-Redaktion in unseren Ratgebern zum Thema. Wenn Sie einen Text geschlechtergerecht formulieren möchten, dann schauen Sie doch auch jenseits der Zeichen, was es eigentlich alles an Möglichkeiten gibt. Natürlich kann ich sagen, liebes Publikum zum Beispiel, selbstverständlich müssen wir dann immer aufpassen, dass ein Text nicht zu abstrakt wird. Ja? Also wenn wir Personenbezeichnungen zum Beispiel reduzieren, konkrete Personenbezeichnungen.
Zu viele neutrale Bezeichnungen.
Ja, zu viele neutrale Bezeichnungen. Wir wollen ja Leute gewinnen, wir wollen ja Leute mitziehen, egal ob es in der Zeitung ist, in der Belletristik natürlich sowieso, ja. In anderen Texten auch, das ist ganz klar.
Es gibt zum Beispiel auch für Sender natürlich Leitlinien mittlerweile, wie man geschlechtergerecht spricht. Und da wird auch dafür plädiert, man möge doch verschiedene Formen wählen. Hörer, Hörerin, beide Formen oder eben statt Lehrerin, Lehrer, die Lehrerschaft. Ne? Dass man einfach ein bisschen kreativer umgeht. Mhm. Statt jede, jeder kann man alle sagen. Aber zum Beispiel das Gender-Sternchen geht ja dann doch noch einen Schritt weiter. Denn in diesem Stern sollen ja auch alle diejenigen vorkommen, die wir mit Hörer, Hörerin eben nicht meinen, oder?
Das ist klar, das bleibt eben dann bei einer zweigeschlechtlichen Betrachtung, die natürlich historisch gewachsen ist, das ist ganz klar. Aber ja, Sternchen oder eben auch Doppelpunkt und Unterstrich binden ihn nicht, aber die anderen drei Zeichen, die gehen eben deutlich weiter und ich bleibe für mich jetzt trotzdem nochmal dabei, meinen eben wirklich alle.
Mhm. Na, darf ich kurz was sagen? Also dieses sogenannte queere Register, das sich im Sternchen ausdrückt. So hat es die Genderlinguistin Helga Kottow genannt und das finde ich eine sehr kluge Beschreibung, denn es setzt sich auseinander mit den Selbstbeschreibungen der Aktivistinnen. Und dort ist dann immer von dem vielstrahligen Genderstern die Rede, in dem sich alle wiederfinden werden, auch alle zukünftigen Identitäten. Und das empfinde ich als Kuriosum. Weil ich glaube, dass wir uns in unseren vielstrahligen Identitäten als Menschen, als Handelnde, auch als politische Subjekte wiederfinden, indem wir zum Beispiel um Gleichberechtigung und um Anerkennung kämpfen. Aber das tun wir in Sätzen, das tun wir mit Verträgen, das tun wir im Dialog, aber nicht in der Bezeichnung. Wenn wir uns anreden wollen, nehmen wir den Namen, wenn wir nicht wissen, ob es Herr oder Frau ist.
Aber ich frage mich, also weil ich bin so ein bisschen vorhin schon hängen geblieben bei dem Beispiel vom Waffenstillstand. Also wenn Krieg ist, würde ich auch sagen, dass jetzt das Gender-Sternchen nicht so wichtig ist. Also natürlich ist sozusagen, steht alles in Relation zueinander und natürlich ist Sprache nicht eins zu eins Wirklichkeit und natürlich macht sich, glaube ich, keine Person, die sich mit einer geschlechtergerechten Sprache beschäftigt, die Illusion, dass wenn denn jetzt alle dieses Sternchen benutzen, alle sich mitgemeint fühlen, alle in dieser Gesellschaft gleichberechtigt sind. Also das, finde ich, wird oft so maximal gegeneinander gestellt. Und bei diesen spezifischen Formen, wo Personen, die weder weiblich noch männlich sich identifizieren, zum Beispiel transidentitär sind, also das Sternchen, der Unterstrich, der Doppelpunkt, soweit ich weiß, da können Sie mich auch gerne berichtigen, gibt es da tatsächlich noch nicht so viel oder vielleicht sogar gar keine Forschung zu, also wie das sozusagen auch bei Lesenden wirkt. Und was wir jetzt sozusagen über dieses Sternchen wissen, ist ja alles eine sehr bewusste Aussage. Also ne, wenn ich jetzt unsere LeserInnen fragen würde, wie findet ihr das, dann kriege ich eine politische Antwort. Dann kriege ich keine echte Antwort. Das ist wie, wenn ich die Leute frage, welche Bereiche in der Zeitung lesen sie total gerne? Und dann sagen alle so, ja, die hintergründigen Politikgeschichten und online kann ich sehen, was die Leute lesen.
Panorama.
genau. Da sind dann halt auch mal die Sexgeschichten dabei. Ich finde, da muss man festhalten, dass wir das bei dem Gender-Sternchen noch nicht ausreichend wissen. Da gibt es bisher vor allem die politische Debatte. Und aber wiederum, wenn es jetzt um eine Sprache geht, die speziell auch Frauen mitmeinen soll, da wissen wir ja eben durchaus aus Forschung, aus Sprachbeispielen, wenn da Wissenschaftler steht, wenn da Sozialarbeiter steht, dass die Leute dann eben gerade nicht an Frauen denken. Ich erinnere mich an eine Forschung auch zum Thema Beipackzettel, wo es dann um das Thema Verständlichkeit ging und dass eigentlich gerade diese Irritation, die auch entstehen kann beim Lesen von Texten, eher zu einer höheren Verständlichkeit dieser Beipackzettel geführt hat. Also wenn gegendert wurde, dass die Leute quasi eigentlich den Text besser lesen, weil da plötzlich irgendwas passiert, was unerwartet ist und dann, weiß nicht, lesen Sie den Satz nochmal, also dass es eher zu einer Verständlichkeit beiträgt und solche Sachen und da finde ich, ist die Forschung eigentlich weit gekommen und das würde ich halt zumindest anerkennen. Also die Frage ist ja, ne, wo landen wir, wenn wir sagen, Genderstern ist zu viel, wo landen wir dann? Und ich würde halt sagen, wir sollten nicht landen bei, dass es egal ist, ob man eine geschlechtergerechte Sprache
benutzt. Darf ich noch mal ganz kurz da vielleicht was ergänzen? Weil ich frage mich eben, ob wir uns vielleicht auch in so einer Übergangszeit befinden. Es gibt offenbar viele Menschen, die fühlen sich nicht wahrgenommen. Die haben das Gefühl, sie kommen in der bisherigen deutschen Sprache nicht vor. Und das ist ja auch ein berechtigtes Anliegen, vielleicht. Und wie könnte es jenseits des Sterns gelingen, dass sie vorkommen. Es wird dann einfach eine unglaubliche Aufzählung. Ich glaube, insofern war der Stern auch der Versuch einer Vereinfachung.
Kann jemand von Ihnen mir sagen, was jemand meint, wenn er, sie oder alle sagen, ich komme in der Sprache nicht vor?
Also ich fühle mich tatsächlich nicht angesprochen, wirklich, das kann ich ganz klar so sagen, wenn sich jemand hinstellt und sagt, liebe Mitarbeiter, was durchaus vorkommt. Ich fühle mich nicht angesprochen. Ich bezeichne mich konsequent als Redakteurin oder als Leiterin oder wie auch immer der Duden-Redaktion, also was auch immer jetzt. Das habe ich nicht immer gemacht. Ich hatte mir übrigens eingebildet, dass ich das schon ganz lange tun würde, bis ein ehemaliger Professor von mir jetzt im Zuge dieser Debatte mal ein altes Schriftstück von mir schickte, wo ich mich sehr wohl maskulin benannt hatte, ist aber über 40 Jahre her, wage ich also einzuwerfen hier. Und die hatten das ja ganz am Anfang schon mal gefragt, verändert sich das auch? Wie gesagt, ich bin da schon lange konsequent, aber natürlich verändert sich das. Je häufiger ich jetzt oder wenn ich auf generische Formen stoße, wo ich denke, nein Leute, das stimmt doch nicht, stört mich das massiv.
Mir geht das zum Beispiel bei Sparkassenbriefen so, die immer noch von Kunde sprechen, auch wenn man da Formulare ausfüllen muss. Und das hatte ich lange nicht, und aber so ungefähr seit so 3-4 Jahren.
Stört die Sensibilisierung, die einsetzt.
Ja.
Durch die
aber
Debatte.
Wie geht Ihnen das mit so einem Brief?
Also in dem Beispiel von Frau
Kunkerazu, ne?
Würde ich sofort aufstehen und sagen, Moment mal, hier sind auch Frauen im Raum. Und bei den Sparkassenkunden ist es etwas anderes, weil ich immer noch das generische Maskulinum verwende, wenn es die Gattung von etwas meint. Also Bürger, Vertreter, Kunde in einem ganz bestimmten Kontext mit dem Beipackzettel, das fand ich sehr interessant. Weil ich auch finde, dass es Textsorten gibt, in denen muss das Tempo verlangsamt werden. Und wenn ich dann über irgendetwas stolpere, was mir etwas klar macht, dann ist das gut. Aber wenn ich permanent stolpere bei einem Text, der mir eigentlich sehr wenig erzählt, stört mich das. Ich will mal ein Beispiel noch nennen, wo es um dieses mitgemeint oder sich angesprochen fühlen geht. Ich las kürzlich das Buch einer sehr bekannten Gender-Professorin und da war in einem Kontext, es ging um historische Dinge, die Rede von Shoah und dann gab es, also der Holocaust, gab es in der Parenthese die Ermordung der europäischen JüdInnen. Und da bin ich zusammengezuckt und habe gedacht, was ist denn das? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, weil die Ermordung der europäischen Juden ein historisches Faktum ist und jede und jeder weiß, was sich abgespielt hat. Wir wissen, dass es Frauen, Kinder, alte, homosexuelle, orthodoxe Juden und Jüdinnen waren. Und ich empfand das als übergriffig. Ich empfand das als dreist. Ich empfand das geradezu als sozusagen narzisstisch auf sich selbst zurückgebogen, um es jetzt mal ganz böse zu sagen.
Weil Sie finden das sozusagen so eine moderne Sprachkonstrukt dann plötzlich auf so eine historische
Ja, ich empfinde das als Missachtung einer historischen Tatsache, die irgendwie auch sanktioniert ist durch die viele Forschung, die es gibt, durch die Bücher, die es gibt, durch das kollektive Gedächtnis, in dem dieses Ereignis seinen Platz hat. Und ich empfinde das als eine Zurichtung, eine sprachliche Zurichtung von Welt. Und vielleicht ist das auch mein ständiges Nachdenken über das, was gerade passiert. Aber das Beispiel, was ich gerade genannt habe, bezeichnet, glaube ich, eine Grenze.
Zumal mit Stern. Sie haben auf den Stern angesprochen, es gibt Jüdinnen, es gibt Juden, die sich dagegen wirklich verwehren und sagen, sie bekommen hier wieder einen Stern angeheftet. Das
Wobei,
ist ein Zitat.
Der Fairness halber muss ich sagen, es war der Unterstrich.
Mhm. Aber es gibt es auch mit Stern.
Ah. Ja. Mhm. Ach, das ist, ja, das macht es natürlich noch schrecklicher.
Also auf eine Art ist ja oft, wenn wir einfach jetzt pauschal immer das Gender-Sternchen benutzen, wird ja aus Versehen manchmal auch eine Unwissenheit deutlich. Also wenn es zum Beispiel auch um Verbrechen und Verbrecher geht, dieses alte Beispiel, die Täter. Und dann macht man einfach so, es könnten ja schon auch Frauen sein oder nicht männliche Personen, TäterInnen. Und dann kommt im Nachhinein raus, es waren aber nur Männer. Und
oder viel schlimmer ist das Beispiel mit den Talibaninnen, die Kabul stürmen.
Ja.
Also da wird es ja wirklich ad absurdum gibt. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt, wo Sie alle drei eigentlich herkommen. Und das ist ganz interessant, weil Sie eigentlich für mich so gegensätzlich zu dem sprechen, was Ihre Herkunft ist. Denn Sie beide, Frau Gottschalk und Frau Kunkel-Razum, Sie haben eine ostdeutsche Herkunft. Frau Kunkel-Razum, Sie sind in Potsdam geboren, Frau Gottschalk ist in Dresden geboren. Unterschiedliche Jahrgänge sind Sie, aber doch auch noch in eine Zeit, wo vieles sehr maskulin geprägt war, wo ganz automatisch der Beruf der Frau maskulin formuliert war. wo es auch daran eigentlich keinen Anstoß gab, weil Frauen ja genauso gearbeitet haben im Westen. Die westlichen Feministinnen haben ja genau deshalb die weibliche Form gewollt, um auch eine Sichtbarkeit, um auch ein Handeln, eine Folge, eine Wirkung davon erzeugt zu haben. Wie war das denn bei Ihnen beiden? Wann hatten Sie denn da so Ihren feministischen Turn?
Es ist wirklich interessant bei mir, weil es mit meinem Studium zusammenhängt und mit einem Namen, der heute schon öfter gefallen ist, nämlich mit Luise Pusch tatsächlich oder Luise F. Pusch, die ja auch immer noch teilnimmt an der Diskussion auch, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich habe Germanistik und Geschichte in Leipzig studiert und im dritten Studienjahr hatten wir das Fach Soziolinguistik, also das ist das Fach, das sich eben mit dem Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft beschäftigt. Und der Dozent, den wir damals hatten, kam aus Österreich, hatte in West-Berlin promoviert und er brachte dieses Thema praktisch mit sozusagen und hat uns in dem Fach Soziolinguistik damit konfrontiert, hat uns mit Luise Pusch eben bekannt gemacht, mit ihren Aufsätzen und so weiter und so fort. Und ich fand das unglaublich spannend und das war mein Punkt, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und jetzt muss ich die kleine Anekdote unbedingt erzählen. Es gibt einen sehr berühmten Sammelband von Luise Pusch vom Anfang der 80er Jahre, der heißt Das Deutsche als Männersprache. Es ist eine Sammlung von Aufsätzen. Und da gibt es einen, der heißt, Anführungsstriche unten, sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott, Anführungsstriche oben, das Duden-Bedeutungswörterbuch in der Kritik. Und ich habe damals natürlich nicht gewusst, ich habe ihn damals gelesen, nicht gewusst, dass ich jemals beim Duden arbeiten würde. Frau Pusch hatte sich den Dudenband 10, das ist ein Bedeutungswörterbuch, vorgenommen und hat ihn unter Aspekten der feministischen Linguistik betrachtet. Und das Interessante war, und das macht das, die Weite des Themas wirklich nochmal auf, dass es ihr nicht nur darum ging, ob weibliche Personenbezeichnungen oder feminine Personenbezeichnungen überhaupt Stichwörter sind, also nochmal die Ärztin, die Lehrerin und so weiter und so fort, sondern es ging eher darum, wie in einem Wörterbuch Bilder von Gesellschaft vermittelt werden anhand der Beispiele. Und dieses, sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott, ist eben tatsächlich ein Beispiel in dem Wörterbuch. Und es war nicht nur dieses eine, sondern es gab ganz, ganz viele davon. Und viele Jahre später ist es meine Aufgabe gewesen, eine der Nachfolgeauflagen dieses Wörterbuchs zu bearbeiten und sich genau mit diesem Thema eben zu befassen und zu beschäftigen.
Und natürlich haben wir hier im Sender mit Luise Pusch auch des Öfteren gesprochen und genau hierzu einen kleinen Ausschnitt ausgewählt.
Also ich habe zum Beispiel eine Kritik des Duden geschrieben, die hieß, sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott, das Duden-Bedeutungswörterbuch als Trivialroman. Das war also eine sehr böse Satire auf die Auswahl von Beispielsätzen im Bedeutungswörterbuch von 83. Alle sagten, das musste ja doch jetzt an den Duden schicken. Ich habe gesagt, nein, die werden das schon finden. Und wenn ich ihnen das schicke, landet es im Papierkorb. Aber wenn Sie es von vielen anderen hören, von Leuten, die Sie ernst nehmen, mich nehmen Sie ja nicht ernst, dann bewirkt es wahrscheinlich was. Und genauso ist es auch. Und heute höre ich also von vielen Frauen, die da jetzt auch mehr das Sagen haben in der Duden-Reaktion. Das war damals ein ganz wichtiger Beitrag, der hat uns sehr geholfen in unserer Kritik. Wir kriegten so viel Schelte, dass wir das alles umgeschrieben haben und jetzt sehr viel mehr vernünftige Beispiele über Frauen da hineintun und nicht nur sowas, die sah zu ihm auf wie zu einem Gott und ähnlichem Blödsinn.
Das ist ja herrlich.
Luise Pusch, also hier auch bei uns in der Sendung. Frau Gottschalk, wie war das bei Ihnen? Wann hatten Sie Ihren feministischen Moment? Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, dass Sie vielleicht auch gemerkt haben, das Deutsche ist vielleicht eher eine männlich dominierte Sprache, so in die Richtung, gab es da einen Punkt?
Ja, das war sehr eindeutig. Nach dem Abitur hatte ich noch 1,5 Jahre bei so einer Zeitschrift in Dresden gearbeitet und dann habe ich einen europäischen Freiwilligendienst gemacht. Das ist quasi wie FSJ, nur im Ausland. Und dann bin ich nach Stockholm gegangen und war bei einer queeren Jugendorganisation, RFSL Yngdom. Und das war 2006, also jetzt schon 15 Jahre her. Und da gab es ganz unterschiedliche Identitäten. Es gab schwule Personen, lesbische Personen, aber eben auch Transpersonen. Und da war schon damals in Schweden diese Diskussion, wie möchten Transpersonen bezeichnet werden. Da gibt es ja mittlerweile das Hen als quasi neutrale Form, die dann neu entwickelt wurde.
Ein Pronomen, ne?
Ja. Genau, das Pronomen Hen. An diese Form erinnere ich mich. Und das war sozusagen sofort da. Und dadurch war für mich auch sofort diese Frage, wen meine ich mit? War für mich total leicht zu beantworten, weil es war so, ich meine Alex, die Person, die hier neben mir steht, die sozusagen sagt, ich fühle mich von dem und dem Pronomen nicht angesprochen und ich finde Hen gut. Also das war sozusagen eine sehr konkrete Erfahrung. Und das stimmt, dass ich quasi schon Ossi-Hintergrund habe, aber ich meine, ich bin auch 85 geboren, ich habe jetzt nicht.
Es gibt aber auch viel Prägung durch die Eltern, oder?
Ja, also ich meine, ich finde, das kam dann tatsächlich erst durch das Studium, dass ich mich tatsächlich auch mehr mit DDR-Geschichte beschäftigt hatte und auch Geschichte der Frauenbewegung in der DDR, weil das ist mir irgendwann sehr stark aufgefallen. Auch über diesen Freiwilligendienst habe ich mich mit Frauenbewegung in Deutschland beschäftigt und das schreit einen ja förmlich an, dass es immer nur um Westdeutschland geht, beziehungsweise gegen. Es hat sich ja jetzt auch ein bisschen geändert. Und es war so, was ist denn aber mit diesem Landstrich, aus dem ich komme, was ist da denn passiert? Und gab es ja auch quasi so eine eher kleinere, aber trotzdem relevante, finde ich, ostdeutsche Frauenbewegung. Und interessanterweise gab es auch da Frauen, das hatte mir mal eine Bekannte erzählt, die dann an der Uni auch bei der Direktorin, da stand halt Direktor und sie hat dann immer so mit Stift noch das Inn dran gemalt, zum Ärger der Direktorin, die quasi, das war ja der Unterschied zwischen ostdeutschen Frauen und westdeutschen Frauen, die ostdeutschen Frauen waren ja stolz darauf, diese Männerberufe auszuüben. Also das war sozusagen, ne, dadurch, dass es nötig war, dass es auch staatlich gewollt war, war es ja einfach so. Und quasi dann dieses westdeutsche Ding mit, wir versuchen jetzt über Sprache uns irgendwie hier mit reinzumogeln, das haben die dann halt abgelehnt, aber eben auch nicht alle.
Frau Rabe, wie war das bei Ihnen? Jetzt haben wir über die westdeutschen Feministinnen auch gesprochen. Und Sie, das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, sind eben sehr in einen literarischen Haushalt hinein geboren worden, aufgewachsen. Ihr Vater war Archivar, Bibliothekar im Literaturarchiv in Marbach, an der Ernst-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Da kann man sich schon vorstellen, wie zu Hause gesprochen wurde. Haben Sie trotzdem so einen feministischen Moment gehabt in Ihrem Leben? Würden Sie sich als Feministin auch bezeichnen?
Ich bezeichne mich als Feministin. Ich glaube, mein feministischer Moment, der erste war, als ich 8 Jahre alt war, für Mozart schwärmte und Dirigentin werden wollte. Und es gab aber nur den Dirigent. Das fiel mir als erstes auf. Und dann wurde ich etwas älter und fuhr mit einem Jugendorchester nach Polen, 1973, direkt nach den Ostverträgen. Und dort gab es eine Komponistin und es gab eine Dirigentin. Und dann dachte ich, oha, das gibt es. Also ich habe das weibliche Schaffen oder auch die weibliche Existenz als nicht existent empfunden. Denn auch eine wie ich gab es eigentlich nicht. Ich brauchte die neue Frauenbewegung, um zum Beispiel lesbische Aktivistinnen kennenzulernen. Weil es war eine enorme Befeuerung in Westdeutschland, dass auf einmal Frauen da waren, die waren wie ich und die sich sichtbar gemacht haben. Und dann nach der Wende haben wir Westberliner Bücherfrauen mit Ostberliner Kolleginnen Kontakt aufgenommen und wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Dort habe ich eben Frauen kennengelernt, die sind stolz darauf gewesen, dass sie Arzt waren oder Übersetzer und haben diese weibliche Endung, die übrigens gerade auch im tschechischen Parlament abgeschafft werden soll, weil das Weibliche immer als etwas Abgeleitetes und nicht als etwas Gleichberechtigtes verstanden wurde, da ist mir sehr viel klar geworden. Aber natürlich, Luise F. Pusch war enorm wichtig, aber es hatte immer mit der Abwesenheit von Frauen in der Kulturgeschichte, in der Wissenschaftsgeschichte zu tun. Und das hat ja auch die Feststellung, dass es in den alten Wörterbüchern bis auf Gästin und einiges andere kaum weibliche Berufe oder Nennungen vorkam, Personenbezeichnungen vorkamen. Das hatte damit zu tun, dass sie auch gar keine Rolle gespielt haben. Und das wurde dann alles wiederentdeckt.
Ja, vielleicht können wir da auch noch mal kurz reinhören in Luise Pusch. Wenn Sie alle so stark geprägt von ihr waren, freut uns das natürlich sehr.
Viele politische Gremien, von Stadtparlamenten über Landtage bis hin zum Deutschen Bundestag, haben dem Druck der Frauen oder auch der Straße, ne, so heißt es ja heute, dem Druck der Frauen nachgegeben und beschlossen, dass den Paragraphen Männer und Frauen sind gleichberechtigt des deutschen Grundgesetzes auch hinsichtlich der Sprache Folge zu leisten sei. Also die Rita Süssmuth hat damit angefangen und sich geweigert, so Gesetze zu paraphieren, in denen Formulierungen vorkamen wie, wenn der Arzt im Praktikum schwanger wird.
Schönes Beispiel, ja.
Sie hat das immer wieder auf die Spitze getrieben, aber kennen wir alle auswendig.
Ihre Art, ja.
Aber um nochmal ernst zu werden, das ist ja tatsächlich auch eine Angst und eine Vorstellung. Die Kritik ist davon stark beherrscht auch, dass das jetzt sehr öffentlich so angesagt wird und gemacht werden soll. Ne?
Ja, wir sehen das auch an anderen Verlagen und wir verfolgen das natürlich auch Redaktionen. Sehr viele Veröffentlichungen zu Redaktionsleitlinien, wie das gehandhabt werden soll. Die Zeit hat es veröffentlicht, Geo hat es vor kurzem veröffentlicht. Da kann man hingucken, wo man möchte eigentlich. Es war Thema in sehr vielen Verlagen und Redaktionen. Was ich sehr spannend fand, war die Veröffentlichung der deutschsprachigen Nachrichtenagenturen. Denn für Nachrichtenagenturen ist das natürlich auch wirklich eine Herausforderung. Das ist ganz klar, das wissen wir alle. Nachrichten müssen kurz und knapp formuliert sein. Die Überschriften müssen das auf den Punkt bringen und so weiter und so fort. Es geht wirklich um Zeichen, Zahlen hier, ne, die eingehalten werden müssen. Aber die deutschsprachigen Nachrichtenagenturen haben sich darauf verständigt, das generische Maskulinum, so war die Überschrift, das generische Maskulinum zurückzudrängen. Sie schreiben auch ganz klar, sie verwenden keine wortinternen Zeichen, also sprich kein Sternchen, Doppelpunkt etc., aber sie suchen eben nach anderen sprachlichen Möglichkeiten, weniger generisches Maskulinum zu verwenden und andere Formen einzusetzen. Und das fand ich schon extrem markant sozusagen. Da hatte ich auch persönlich nicht mit gerechnet. Und was den Duden angeht. Wir sind natürlich in einer tatsächlich auch durchaus schwierigen Situation, denn seit der Rechtschreibreform 1996 machen wir ja nicht mehr die Rechtschreibregeln. Die macht der Rat für deutsche Rechtschreibung, also ein international besetztes Gremium, in dem 7 Länder und 40 Institutionen vertreten sind. Und alle Wörterbuchverlage setzen diese Regeln eben um. Das macht Duden auch, aber wir schreiben die Regeln nicht. Oder nicht mehr, muss man in diesem Falle sagen. Und im amtlichen Regelwerk, das ist also genau dieses, in Anführungszeichen jetzt Gesetzeswerk praktisch, sind keine wortinternen Zeichen vorgesehen. Das heißt, da kann man jetzt verschiedene Schlussfolgerungen draus ziehen, aber sie stehen dort nicht drin, also darf Duden sie natürlich in gewisser Hinsicht auch nicht verwenden. Tun wir dann auch nicht, aber wir können uns natürlich auf der anderen Seite auch der Sprachentwicklung, dem Sprachgebrauch und auch den Wünschen von Autorinnen und Autoren, die zum Beispiel Sachbücher bei uns schreiben, die erstmal gar nichts mit dem Gegenstand Rechtschreibung zu tun haben, auch nicht widersetzen, wenn sie das Sternchen haben möchten.
Interessant für uns alle wäre ja zu wissen, ein Vorwurf an den Duden, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu Beginn, ist ja, dass sie quasi die Sprachnorm verändern, auch vielleicht wieder so etwas Oktroyiertes, wo es große Sorge gibt, natürlich auch von Bereichen, Schriftstellerinnen und Schriftstellern berechtigte Sorge, dass der Duden, dass Sie, Frau Kunkel, dazu mit Person da Ihre eigenen persönlichen Vorlieben unterbringen. Vielleicht können Sie uns einfach kurz erläutern, wie der Duden eigentlich arbeitet.
Ja, also ganz prinzipiell beobachtet Duden, was in der Sprache passiert und zieht Schlussfolgerungen daraus und setzt das um in den Werken. Man muss eine Sache noch mal ganz klar trennen. Wir haben ja nur einen Bereich in der deutschen Sprache, wo es tatsächlich ein staatlich verbindliches Regelwerk gibt. Das ist der Bereich Rechtschreibung eben mit dem amtlichen Wörterverzeichnis und dem amtlichen Regelwerk. Alles andere sind mehr oder weniger Gebrauchsnormen, die wir haben, ja, wenn man es mal so nennen kann. Und was Duden macht, ist, wir arbeiten mit einem ganz großen digitalen Korpus, das ist eine Textsammlung, das ist das Duden-Korpus, wo jeden Tag neue Texte eingehen. Und nur um eine Größenordnung zu nennen, da kommen im Monat 25.000 neue Texte ungefähr rein, und dieses Korpus umfasst rund 6 Milliarden laufende Wortformen. Und das gucken wir uns an in unterschiedlichster Hinsicht. Wenn wir neue Wörter suchen, zum Beispiel, die wir in den Duden aufnehmen wollen. Wenn wir Bedeutungen schreiben, dann extrahieren wir das. Also wenn wir Definitionen schreiben, extrahieren wir aus der Verwendung der Wörter eben im Kontext. Ne? Und da haben wir zum Beispiel gesehen in den letzten Monaten und Jahren, dass diese gesplitteten Formen, eben Männer und Frauen, also die maskuline Form und die feminine Form, viel häufiger werden. Natürlich bei bestimmten Wörtern in erster Linie, tatsächlich bei Bürgerinnen und Bürgern und so weiter und so fort. Und genau das war sozusagen die Basis für uns, für diese Entscheidung, tatsächlich in der Definition jetzt bei maskulinen und femininen Personen das so zu machen, wie ich es am Anfang geschildert hatte. Das heißt aber nicht, dass Duden irgendetwas abschaffen würde oder verbieten würde. Und natürlich zeigen wir weiterhin Beispiele wie zum Arzt gehen.
Können Sie denn die Angst und die Sorge, die Empörung verstehen, die Ihnen da entgegengebracht wird? Briefeweise,
oder? Briefeweise, shitstormweise in den sozialen Medien. Ich arbeite ja jetzt doch schon sehr lange beim Duden und mein Einstieg ist ganz kurz nach der Rechtschreibreform erfolgt. Und insofern ist es das zweite Mal, dass ich so eine ganz große Aufregungswelle, das meine ich jetzt gar nicht negativ oder abwertend, sondern also zum zweiten Mal wirklich erlebe, wie sehr das Thema Sprache oder eine bestimmte sprachliche Entwicklung eben polarisieren kann. Dass es sich tatsächlich jetzt an dieser Definition so aufhängt praktisch oder dass der Auslöser des Ganzen war für vieles Anfang des Jahres, das hat mich dann doch schon überrascht und ehrlich gesagt raten wir da immer wirklich dazu, die Sache auch etwas entspannter anzugehen. Ja? Wir sehen tatsächlich, ich glaube, da sind wir uns hier auch einig, das klang ja auch schon mehrfach an, dass da was passiert, dass es auch ein bisschen ein Experimentierfeld gerade ist. Und es ist ein unglaublich dynamisches Gebiet natürlich. Ja, ich glaube, in 2, 3, 4, 5 Jahren haben wir vielleicht neue Phänomene. Andere haben sich wieder erledigt, weiß ich nicht. Ich verstehe schon, dass es Ängste gibt, aber ich finde die Erregung zu hoch.
Frau Rabe. Ich wüsste gerne, Frau Kunkel-Razum, was sind das für Texte, die da zu 25.000 im Monat einlaufen? Sind das Bücher, sind das Sachen aus den sozialen Netzwerken, sind das Zeitungsartikel oder sind das Romane? Was ist das?
Ganz überwiegend sind es Zeitungstexte, nicht nur. Aber wie alle Corpora, die es zum Deutschen gibt, also wir haben nicht die größten, die größten gibt es am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, sind sie vor allem aus Zeitungstexten zusammengesetzt. Aber es gibt auch Romane, es gibt auch sowas wie Gebrauchstexte, Aufbauanleitungen, Beipackzettel und. Aber das Schwergewicht liegt auf Zeitungstexten.
Das ist das Interessante, denn das ist mein Punkt. Ich glaube, das große Unbehagen, das es an dieser Entwicklung gibt, ist, dass man den Eindruck hat, es ist keine Naturgewalt, die über uns einhergeht, sondern es sind wir, die Akteurinnen, die in den Redaktionen und in den Verlagen sitzen, die mit darüber entscheiden, in welche Richtung die Entwicklung geht. Und der Duden ist nicht präskriptiv, sondern deskriptiv und sie bedienen sich eben aus einer Textmasse, in der diese Schreibweisen enorm zunehmen. Und das ist dann das Abbild der Gegenwartssprache. Und mein Eindruck ist, dass die Gegenwartssprache tatsächlich auf eine extreme Weise momentgebunden ist, was daran hängt, dass wir diese instantäistischen Medien haben, also sofort Antworten, alle sind Autoren, alle sind Sender. Das war früher anders. Und ich komme aus dieser analogen und dialogischen, lesenden, zuhörenden Kultur, die kann man als literarisch bezeichnen. Ich würde sie einfach als sprachaffin und sprachgläubig bezeichnen, in dem Sinne, dass ich nicht an Wörter und nicht an Zeichen glaube, sondern an Zusammenhänge, an Kontexte, an Geschichte, an Gedächtnis. Und was mir im Duden auffällt und was mir enorm missfällt, ist, dass die historische Dimension, ich will nicht sagen gelöscht wird, aber in der ständigen Auseinandersetzung mit unserem Korrektorat im Verlag, wo wir immer wieder neue Sonder, sozusagen eigene kleine Leitlinien formulieren für jeweilige Bücher, bitte nicht nach der 26. Auflage des Duden, sondern bitte davor nicht polyphon mit F. Und dieses und jenes nicht. Wir müssen also seit der neuen Rechtschreibung, dazu können Sie nichts, liebe Frau.
Wollte ich gerade sagen.
Dazu können Sie gar nichts. Aber es ist, ja. Aber wir entwickeln uns zurück in die Goethe-Zeit. Wir entwickeln uns zurück in eine Zeit, in der es keine Regeln gab.
Nein, das
es
stimmt
so viele,
überhaupt
so
nicht.
Viele, so viel, lassen Sie mich kurz polemisieren. Ja. Weil es so viele verschiedene Schreibweisen und Eigentümlichkeiten gibt, die einfach alle jetzt sozusagen nebeneinander bestehen, dass dieses sehr deutsche Regelwerk eigentlich so ein bisschen zerfasert an den Rändern. Wir müssen das jetzt nicht vertiefen. Ich wollte nur das, was mir wichtig ist, sagen. Und das hängt tatsächlich mit der Bildung, mit dem Gedächtnis, mit den Texten, die gelesen werden, zusammen. Und ich habe den Eindruck, dass die Aktualitätssüchtigkeit, die wir heute haben, diese enorme Geschwindigkeit, mit der Nachrichten durch uns durchgehen, allein dass die Existenz von Twitter, die eine große Rolle spielt, die aber eben auch dazu führt, dass alle ständig auch Sender sind. Also diese vielen Autoren und Mitautoren, von denen keine mehr die Autorität hat, wie es früher war bei den Leitmedien, wo man sagen kann, so, das ist sozusagen unser Repertoire, darauf beziehen wir uns alle. Das gibt es nicht mehr, sondern wir sind sozusagen zersplittert. Das ist unglaublich aufregend, Aber deswegen sind natürlich auch die Aushandlungsprozesse so kompliziert. Und wenn man sich den Wikipedia-Eintrag Genderstern anguckt, ich habe das mal eine Weile gemacht, jeden Tag. Jeden Tag ist irgendein neues Amt dabei, irgendeine neue Badeanstalt, eine neue Kirche oder irgendwas. Alle führen jetzt hier die geschlechtergerechte, um dieses Wort, dass ich bin für Kontextgerechtigkeit, nicht für Gendergerechtigkeit.
Und das beobachten Sie mit Sorge?
Das beobachte ich mit Sorge. Ja, ich mag es nicht, weil ich glaube, dass damit was Bestimmtes anderes auf der Strecke bleibt. Und ich bin froh, dass ich jetzt gehört habe, dass die Dienststellen des Bundes zum Beispiel ausschließen, dass gegendert wird. Solange der Rechtschreibrat das nicht beschlossen hat.
Da gab es ja den interessanten Vorschlag von der Justizministerin vor einem Jahr. Die wollte das Femininum einführen in einem Gesetzesentwurf. Das blieb dann aber bei dem Entwurf. Frau Gottschalk, Sie wollten eben noch was sagen.
Ja, also das, was Sie als zersplittert in einem negativen Sinne bezeichnen, finde ich positiv.
Ich finde es auch positiv.
Ah ja, okay. Es ist schon eine Art von Demokratisierung von Sprache, nicht im Sinne von alle sind gleich, sondern alle reden mit und genau diese ganzen Stimmen, die jetzt hörbar sind, das finde ich erstmal interessant. Und ich gebe Ihnen aber total recht, dass es natürlich was Elitäres hat, ja, also das gerade auch das, zum Beispiel der Gender Gap, der ist ja wirklich auch eine Gedankenkonstruktion gewesen, deswegen heißt
Sie meinen den Unterstrich?
Genau, der Unterstrich, der Gender Gap heißt, also das Sternchen hat ja sozusagen so einen IT-Hintergrund, wenn ich das im Suchfeld eingebe, Sternchen PDF, wenn mir alle PDFs des Internets angezeigt, so ungefähr. Und der Unterstrich, der Gender Gap hat, ist wirklich auch so eine Gedankenkonstruktion. Da ist Raum für verschiedene Geschlechter zwischen männlich und weiblich und so. Also deswegen, ich sehe das total, dass das auch was Elitäres hat und dass das, ja, ich meine, das klingt ja auch immer so entmündigend, der einfache Mann vielleicht nicht gerne liest. Ja, das ist jetzt aber auch sozusagen in sich ein elitärer Kommentar gewesen. Aber ich finde, auf jeden Fall darf man nicht vergessen, und das hat auch in den letzten Jahren zugenommen, dass so ein politischer Akteur wie die AfD ganz, ganz stark immer wieder mit diesem Gender-Thema ankommt und es auch politische rechte Akteure ganz bewusst dieses Gender-Thema auch skandalisieren. Und wenn ich sie jetzt
zum Beispiel BürgerInnen, MeisterInnen, indem sie das auch persiflieren.
Lächerlich gemacht. Ja, genau. Ja. Und wir müssen auch aufpassen oder darauf achten, dass wir da aber trotzdem wehrhaft bleiben. Gerade Sie haben Twitter erwähnt, in sozialen Medien. Das sind sehr bewusste Kampagnen gegen eine vielfältige Sprache, die natürlich auch einen gesellschaftlichen Hintergrund hat.
Finden Sie, dass Mut dazu gehört, die geschlechtergerechte Sprache zu verwenden oder sich heute dagegen zu verwahren?
Ich nehme wahr, dass es Angst gibt zu reden. Ich nehme wahr, dass es eine Angst oder eine Zurückhaltung gibt, sich dazu zu äußern, dass man die gendergerechte Sprache oder sagen wir mal das queere Register, wir reden auf einem anderen Niveau. Wir reden nicht darüber, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen gleich genannt werden. Sondern ich rede darüber, dass es eine Art, dass ein Konformitätsdruck gespürt wird, diese Sprache zu verwenden, um nichts für rechts zu gelten.
Man wird schnell in dieses Lager einsortiert.
Man wird schnell in das Lager einsortiert und deswegen braucht es Mut dazu, um zu sagen, ich möchte mich in meinem Reden nicht unfrei fühlen, aber selbstverständlich beanspruche ich für mich, sensibel und aufmerksam zu sprechen. Aber ich möchte mir von niemandem sagen lassen, dass ich mit Gender Gap und reden und mit Sternchen schreiben soll.
Und Sie, Frau Kunkeratzum, Frau Gottschalk, brauchen Sie Mut in Ihren Redaktionen oder auch den Duden mit einem Kapitel über geschlechtergerechte Sprache zu versehen? War das ein mutiger Akt?
Also es war ein Akt, als wir unseren ersten Ratgeber herausgegeben haben, richtig gendern hieß der ja. Es war tatsächlich eine Entscheidung, mit der wir lange gerungen haben, ob wir das tun sollten oder nicht. Und auch damals gab es ja schon sehr viel Gegenwind dann, auch gerade in den sozialen Medien. Aber zu dieser Entscheidung stehen wir, weil wir auch aus ganz praktischen Überlegungen tatsächlich damals dazu gekommen sind. Denn es war einfach so, wir bekamen unglaublich viele Zuschriften von Menschen, von Firmen, von Institutionen, also natürlich den Menschen, die dort arbeiten, ganz klar, dass sie gerne gendern möchten, aber nicht wissen, wie.
Und das kann man vielleicht noch mal kurz sagen, also im Duden Verlag gibt es das Büchlein Richtig Gendern auch heute noch. Das können Sie erwerben, wenn Sie neugierig geworden sind im Laufe
der Jahre. Ja, es gibt drei verschiedene Ratgeber dazu inzwischen. Ja. Und wir konnten einfach diese Anfragen nicht mehr individuell beantworten und haben eben wahrgenommen, hier gibt es offenbar ein Interesse, Ratschläge zu bekommen, wie ich das machen kann, ganz konkret an Texten, ja, vorher, nachher, wie können die geschlechtergerecht umgestaltet werden und so weiter und so fort. Und dieses Interesse haben wir bedient. Das war schon eine Entscheidung, ja, die einen gewissen verlegerischen Mut durchaus gefordert hat, denn Duden hat ja in vielerlei Hinsicht auch einen ganz anderen Ruf sozusagen, vielleicht auch doch eher sehr konservativ zu sein und. Also das war gut überlegt, ja.
Und Frau Gottschalk, kennen Sie den Mut, wenn Sie zum Beispiel einen wirklich sehr nicht geschlechtergerecht schreibenden Autor korrigieren müssen, mit ihm über solche Formen streiten zu müssen? Gibt es so Momente in Ihrer Arbeit?
Also die Auseinandersetzung über geschlechtergerechte Sprache ist heftig im privaten Bereich, weil wir eben in der Redaktion ja die Situation haben, wenn eine Redakteurin, ein Redakteur das nicht machen möchte, dann redigiere ich da gar nichts rein. Also das steht dann so. Und also und auch ich persönlich bin gar nicht missionarisch unterwegs, dass ich irgendwem sagen möchte, das ist total reaktionär, wenn du das nicht benutzt. Also ich komme natürlich an diese Schwelle, wo ich sage, aber es gibt doch diese Forschung und man weiß doch das. Und ist es nicht auch schön, wenn Transpersonen sich auch angesprochen fühlen? Also ich merke dann schon so dieses, ich würde jetzt schon gern durchdringen, aber ich würde nie einer Person sagen, wie sie es zu machen hat. Und ich glaube, so wie wir das auch in der Taz machen, ich weiß nicht, ich würde es nicht als mutig bezeichnen. Ich finde mutig, wenn die Sparkassenmitarbeiterin in Hintertutzing irgendwie versucht, jetzt das Sternchen irgendwie in ihren Rundbrief einzubauen.
Frau Rabe, noch ganz kurz.
Weil die Sparkassenmitarbeiterin in Hintertutzing den Zeitgeist auf ihrer Seite hat.
Aber sie könnte es ganz einfach machen und sie setzt unter das Formular statt Unterschrift des Kunden ihre Unterschrift. Das würde den Text nämlich deutlich besser machen. Er hätte eine direkte Ansprache und das ganze Problem wäre elegant umschifft. Das ist unser Plädoyer zum Beispiel in diesem ganz konkreten Fall.
Herzlichen Dank Ihnen dreien und ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz meine Gäste, meine Gästinnen in Erinnerung rufen, mit Namen benennen. Das waren Katharina Rabe vom Surkamp Verlag, Katrin Gottschalk von der Taz und Katrin Kunkel-Razum vom Duden. Und natürlich können Sie das Gespräch auch nachhören. Sie finden den Podcast in der Reihe Couragiert unterwegs auf der RBB-Seite. Redakteurin war Michaela Gericke, Technik Barbara Hingst. Ich bin Susanne Utsch. Machen Sie es gut.
Musik.